Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema wurde schon genannt. Jesus erleben, der Start. Wie kommen wir zu dem Thema? Unser Gemeindeverband hat einige Themen formuliert, wo er sagt, das ist für uns wichtig. Das sind Themen, die für uns auch geistlich prägend sind. Und eines davon hatten wir vor 3 Wochen, wo es um die Frage geht, mit welchem Gott haben wir zu rechnen? Und jetzt heute um diese Frage, wie ist es eigentlich mit dem Start des Glaubens, mit dem Start des Christseins? Und es wäre spannend, Geschichten erzählen zu lassen. Wie hast du diesen Glauben an Jesus gefunden? Wie hat er dich erreicht? Und da kann man immer wieder entdecken, dass manche sagen, da hat es für mich so einen konkreten Punkt gegeben, da hat Jesus mich angesprochen und ich habe antworten können und da hat es begonnen, diese Beziehung. Und wieder andere sagen, ich bin da irgendwie so hineingewachsen in diesen Glauben. Und irgendwo habe ich dann sagen können, jawohl, ich bin einer, der zu Jesus gehört. Das ist fast so wie bei diesen beiden Mädels. Wenn sie über die Grenze gehen, die eine ist wach, die nimmt sehr bewusst wahr und sagt, das war dann und dann, da sind wir drüber. Und die andere, die pennt sich in das nächste Land und entdeckt irgendwann, hey, ich bin auch da. Und ich glaube, das ist für mich so ein schönes Bild. Ja, dass man jetzt nicht sagen muss, hey, wenn du keinen Tag und keine Stunde und sowas nennen kannst, dann gehörst du nicht richtig dazu. Sondern dass man sagt, das sind die Zugänge sehr unterschiedlich. Entscheidend ist, dass ich weiß, ich gehöre dazu. Und das wollen wir heute gemeinsam betrachten. Wie ist es mit dieser Hinkehr zu Jesus? Einer, der das sehr intensiv besprochen hat, erlebt hat, diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, war Nikodemus. Und über ihn berichtet Johannes. Und es ist ein Bericht, den vielleicht viele schon mal gehört haben. Manche sagen, ja, da kenne ich so manche Aussagen daraus. Aber in ihm begegnet uns vieles, wo Jesus auch diese Weisung gibt, diese Hilfestellung gibt. Wie ist es denn jetzt mit dem Start des Glaubens? Ich lese aus Johannes 3. Da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und er sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gegen den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Boah, langer Abschnitt. Ich hätte schon fast gesagt, was wollt ihr zum Abendessen? Können wir schon mal die Bestellung losgeben? Ist ja, ich möchte mit euch mal so vier Dinge betrachten, die uns hier begegnen. Das ist das Nachtgespräch, können wir auch sagen Late-Night-Talk. Dann dieses Thema Wiedergeburt, dann die Schlüsselperson und die Antwort. Lass uns mal einsteigen. Das Nachtgespräch, da wird kurz berichtet von Nikodemus und es ist eine ganz spannende Person. Von ihm wird berichtet, dass er einen griechischen Namen hat. Das heißt, dass er nicht in dem Kernland Israel aufgewachsen ist, sondern in dem griechischsprachigen Bereich des Römischen Reiches und wohl dort vertraut war mit Kultur, mit Prägung, mit allem, was dort auch zu Hause ist. Das heißt, er hat einen großen Horizont gehabt. Und dann wird uns berichtet, dass er sehr gottgefällig leben wollte. Er wollte versuchen, seinen Glauben wirklich konsequent zu leben. Und da heißt es, er war Pharisäer. Und jetzt bitte, wenn jemand sagt, Pharisäer ist immer Heuchler, diese Überzeugung können wir gleich in die Tonne klopfen. Pharisäer waren Menschen, die es ernst gemeint haben mit dem Glauben. Und es hat natürlich den einen oder anderen gegeben, der so ein bisschen mal versucht hat, Hintertürchen zu finden. Aber die gibt's, glaube ich, bei uns genauso, oder? Pharisäer war ein Mensch, der sagt, ich möchte gottgefällig leben und ich tue alles, damit das passiert. Und das, was über ihn noch ausgesagt wird, Jesus, er nennt ihn, du bist Lehrer Israels. Das war ein Ehrenbegriff, das war eine Hoheitsbezeichnung. Da heißt es nicht, du bist ein Lehrer in Israel, also Rabbi, sondern Lehrer Israels wurden die führenden Männer bezeichnet, die die höchste geistliche Autorität waren. Wenn das heißt, du bist Lehrer Israels, dann wird man heute sagen, du bist einer der führenden Theologen und Schriftgelehrten in diesem Land. Und von diesem Nikodemus wird beschrieben, dass er Jesus begegnet ist und man weiß nicht genau wo. Aber es war bei dem ersten Besuch von Jesus in Jerusalem. Johannes berichtet, hat dreimal das Passafest besucht. Und nach diesem ersten Besuch heißt es, er hat in Jerusalem Wunder getan, viel Aufsehen erregt und danach findet das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus statt. Und Nikodemus, er wird elektrisiert. Er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer, ein Rabbi bist. Denn du bist von Gott gekommen, weil niemand diese Zeichen tun kann, die du tust, wenn nicht Gott direkt mit dir ist. Und das hat ihn elektrisiert. Und dann geht er zu Jesus bei Nacht. Nicht, weil er Angst hat oder feige ist, sondern Rabbiner führten die großen Lehrgespräche nachts. Da hat man Zeit und Ruhe, da ist der Alltag weg. Da wird man nicht gestört. Die Lehrgespräche in der Nacht, das waren die wesentlichen Gespräche. Und in dem Moment, wo dieser Nikodemus zu Jesus kommt, in der Nacht macht er deutlich, Jesus, ich habe ein Thema, das ist ein ganz großes Thema und dafür möchte ich Klarheit haben und ich möchte Zeit haben. Und dann steigt er ein und sagt, Jesus, wir wissen. Er spricht für eine Gruppe von Pharisäern. Er sagt, und wir haben nicht eine Ahnung oder wir haben eine Vermutung oder könnte es sein, dass du von Gott kommst? Sondern er spricht von einer Gewissheit und sagt, Jesus, wir wissen, dass du von Gott kommst. Das ist für uns unumstößlich. Und er begründet das, denn es gibt keine andere Möglichkeit, dass jemand solche Zeichen tut wie du. Und das hat uns wirklich überzeugt. Mit dir hat Gott jemanden in diese Welt geschickt, der eine besondere Botschaft, einen besonderen Auftrag hat. Und jetzt nicht nur das Wunder zu sehen und zu sagen, Jesus, es ist stark, ja, kannst noch ein paar mehr liefern, das begeistert uns. Sondern zu sagen, was ist denn deine Mission, was ist deine Botschaft, was ist die Sendung, warum hat Gott dich gesandt? Und Nikodemus ahnt, das hat mit uns zu tun, mit meinem Leben. Denn wenn Gott diesen sendet, dann muss das eine Botschaft sein, die für mich relevant ist. Und ich will es verstehen, ich will wissen, Jesus, was hat's mit dieser Botschaft auf sich? Und ich glaube, das ist die beste Frage, die ein Mensch bis heute stellen kann, wenn er sich mit Jesus auseinandersetzen will. Was ist dein Auftrag? Was ist die Botschaft? Was ist die Sendung? Warum hat Gott dich in diese Welt gesandt? Und dann kommt das Zweite, wo Jesus fast unausgesprochen antwortet auf diese Frage, die mitschwingt. Ich sage dir, und da sagt er am Anfang, wahrlich, wahrlich, nach Luther, da heißt es Amen, Amen. Ja, diese doppelte Betonung, Amen, das heißt, das kannst du absolut glauben, das ist absolut wahr. Und dann diese Aussage, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und mit dieser Aussage spricht Jesus ein Thema an, das für Nikodemus eigentlich geklärt war. Wiedergeburt, spätere rabbinische Schriften sagen, wenn ein Heide in das Judentum übertritt, also nicht nur sympathisiert, sondern Teil des Judentums wird, ein sogenannter Proselyt, wer den Fachbegriff kennt, dieser ist wie ein kleines Kind, was neu geboren ist. Bei dem hat ein neues Leben begonnen. Er hat einen neuen Glauben, er hat einen neuen Gott. Er hat eine neue Hoffnung. Er hat eine neue Perspektive für sein Leben. Er hat auch eine neue Werteskala, neue Lebensordnung. Ja, bei ihm ist so viel neu geworden, dass man sagt, er ist von Neuem geboren, hat ein neues Leben begonnen. Und jetzt sagt Jesus, meine Mission ist nicht, dass viele Heiden wiedergeboren sein sollen, sondern ich sage euch, wenn nicht jemand von Neuem geboren ist, dann kann das Reich Gottes nicht sehen. Und das setzt Nikodemus zu. Denn er kann ja sagen, ich bin Jude, ich bin Rabbiner, ich meine es ernst mit Gott, ich bin nah bei Gott. Für mich ist eigentlich alles klar zwischen Gott und mir. Und jetzt sagst du, wenn ich nicht von Neuem geboren bin, dann kann ich diese Herrschaft Gottes, dann kann ich nicht Teil dieser Herrschaft Gottes sein. Dann kann ich nicht Teil von denen sein, die zu ihm gehören. Dann werde ich keinen Anteil haben an der Zukunft Gottes. Dann werde ich keinen Anteil haben an dem, ja, dass er sich den Menschen zuwendet. Könnt ihr verstehen, dass Nikodemus auf einmal sagt, ich habe ein Problem? Und dann fragt er nach. Jesus, wie kann einer, der mit Gott im Reinen ist und, ja, wie kann der von Neuem geboren werden? Das ist doch eigentlich so sinnlos, wie wenn ich sage, ein alter Herr muss in den Bauch seiner Mutter und nochmal geboren werden. Funktioniert nicht. Und Jesus, er geht nochmals nach und sagt, wenn jemand nicht geboren wird, aus Wasser und Geist. Wenn wir das hören, dann hören wir das als Deutsche. Und dann denken wir vielleicht im besten Fall noch bei Wasser irgendwie, ja, dann brauche ich die Taufe. Und Geist, naja, vielleicht Pfingsten noch. Nikodemus hat es ganz anders gehört. Und Jesus hat es in einem ganz anderen Setting, Kontext gesagt. Er sagt, mit diesem Wasser, geboren aus dem Wasser, im Judentum waren diese Waschungen zu Hause. Und man hat sich immer wieder symbolisch gereinigt. Das Gesicht, die Hände, Füße. Um dadurch zu zeigen, ich möchte Unreinheit vor Gott ablegen. Und Jesus, er geht auf was anderes hin. Er sagt, Nikodemus, es geht nicht darum, dass du ab und zu mal symbolisch zeigst, Gott, bitte vergib mir. Sondern er greift auf Johannes den Täufer zurück. Und er sagt, dort kamen die Menschen zu ihm. Und es waren Menschen aus dem jüdischen Volk. Und die haben erkannt, mein Leben steht im Widerspruch zu Gott. Und auch wenn ich Teil seines Volkes bin, ist meine Existenz Widerspruch zu diesem Gott. Und ich kann eigentlich vor diesem Gott mit meiner Existenz gar nicht bestehen. Und ich kann meine Existenz auch nicht so vor Gott rechtfertigen, dass Gott sagt, passt. Und deshalb sind sie zu Johannes den Täufer gegangen und haben gesagt, wir bekennen, dass wir schuldig sind vor diesem Gott und wir bitten diesen Gott um Vergebung. Und Johannes hat die Menschen dann untergetaucht, also nicht Gesicht gewaschen oder Hände, sondern hat sie komplett untergetaucht und hat gesagt, ihr braucht eine Reinigung eurer gesamten Existenz, eures gesamten Lebens. Und dann hat er den Menschen das so zusprechen dürfen, dass Gott ihre Schuld weggenommen hat. Als Mensch konnten sie nur bitten, vergib mir. Und Gott hat ihnen diese Vergebung dann geschenkt. Und Jesus sagt, um das geht's. Dass man nicht sagt, naja, es ist halt manchmal so ein bisschen was schief geht und da kann Gott schon vergeben. Sondern er sagt, meine ganze Existenz braucht eigentlich eine Klärung in der Beziehung zu Gott. Und der Geist Gottes, der begegnet uns in der Bibel an ganz vielen Stellen das erste Mal in der Schöpfung. Da heißt es, und Gott gab seinen Geist in den Menschen und dadurch wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und lebendiges Wesen nicht nur, dann hat er das Herz angefangen zu schlagen und er hat einen Schnaufer getan, sondern lebendig in der Beziehung zu Gott, ansprechbar für Gott, fähig in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und es findet sich im Alten Testament an vielen Stellen, dass Gott sagt, da wenn ich meinen Geist in euch gebe, dann fängt etwas an, lebendig zu werden, vor allem in der Beziehung zu Gott. Es geht um das Leben mit Gott. Lebendig zu werden für seine Nähe, für seine Herrschaft, für sein Reden. Lebendig zu werden für sein Handeln. Lebendig zu werden, dass ich ihm begegnen kann und entdecken kann. Er schreibt seine Geschichte in meine Geschichte hinein. Er ist da als dieser Gott, ja, der persönlich mit mir meint. Und das ist, was Nikodemus sagt. Er sagt, Nikodemus, es geht darum, dass sich ein Mensch ehrlich Gott zuwendet, ihm bekennt, ich bin schuldig mit meiner Existenz und ich brauche deine Vergebung und Gott bittet, gib du mir dieses Leben mit dir, mach mich wach für dich, mach mich wach für das Leben in deiner Herrschaft und wende dich mir zu. Und das ist, was Nikodemus versteht. Und dann sagt er, Jesus, wie kann das passieren? Jetzt geht's ja mich persönlich an. Was ist es für mich? Wie soll ich jetzt handeln, ganz konkret, dass das für mich Gültigkeit hat? Und dann sagt Jesus, Nikodemus, es kommt nicht auf dich an. Wenn ihr Zeit habt, lest den Text heute nochmals durch. In diesem ganzen Text ist der Mensch passiv. Ich werde am Ende nur noch zwei Reaktionen sagen, wo Jesus sagt, das ist dann als Reaktion auf das, was ich tue. Jesus sagt, es kommt nicht darauf an, was du tust. Und das war für Nikodemus wieder fremd. Denn in seinem Glauben kam es darauf an, ich muss richtig vor Gott leben. Und Jesus sagt Nikodemus, die Schlüsselperson, das bin ich. Und dann spricht er von sich als dem Menschensohn und spricht von seinem Sterben am Kreuz. Und jetzt versetzt euch mal kurz in die Situation von Nikodemus. Dieses Sterben am Kreuz, das liegt noch 2 bis 3 Jahre vor Jesus. Das hat sich überhaupt nicht abgezeichnet. Also das war für Nikodemus an der Stelle böhmisches Dorf oder schwäbisches Dorf, ich weiß nicht, wie man es hier sagt, ja. Aber für Jesus war es klar, das ist meine Mission. Ich bin gekommen, um den Menschen mit Gott zu versöhnen durch mein Sterben. Und dann greift er auf ein Geschehen zurück, was Nikodemus kannte. Wenn er sagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Was hat's mit Mose und der Schlange auf sich? Dass die Israeliten auf dem Weg von Ägypten aus der Sklaverei in das verheißene Land Gottes waren, da haben sie sich gegen Gott gestellt, haben rebelliert gegen Gott, haben ihn angeklagt, im Rücken zugekehrt. Und Gott sagt, wer mir den Rücken zukehrt, der schafft sich selbst die Konsequenzen. Und er kann nicht mehr mit der Zuwendung Gottes rechnen. Und dann heißt es, dass feurige Schlangen kamen, also Schlangen, die giftig waren und wohl gebrannt haben bei dem Biss. Und da heißt es, dass Menschen starben aufgrund dieses Schlangenbisses. Und dann die Menschen, die bitten, ja Mose, wir sind schuldig geworden an diesem Gott, bitte schaff dass er sich uns wieder zuwendet, dass uns gnädig ist. Und dann sagt Gott, Mose, richte einen Pfahl auf mit einer Schlange aus Erz darauf. Und jeder, der diese Schlange anschaut, wird nicht sterben. Das ist nichts Magie, sondern das ist Hinkehr. Jeder, der sich diesem Rettungsangebot Gottes zuwendet, wird Rettung erfahren. Und Jesus sagt, und genau das wird mit mir passieren. Wenn ich erhöht werde natürlich am Kreuz. Dort, wo Jesus stellvertretend für uns alles, was gegen uns spricht, in den Tod genommen hat. Alles geklärt hat. Erhöht, das ist aber auch die Auferstehung. Dort, wo Gott das bestätigt hat und sagt, da beginnt eine völlig neue Epoche in dieser Weltgeschichte. Der Weg zu Gott ist frei für jeden und für immer. Und erhöht ist auch die Auferstehung. Es beschrieben wird, dass Jesus in der Wirklichkeit Gottes ist und da heißt es, und uns dort vertritt, für uns eintritt. Das heißt, mein Fürsprecher ist im Himmel. Und wenn ich dort irgendwann ankomme, ist mein Fürsprecher dort. Und das ist, was Jesus Nikodemus zeigt. Er sagt, Nikodemus, wenn du mit Gott ins Reine kommen willst für immer, dann bin ich die Schlüsselperson, nicht du. Dann ist das, was ich tue, das Schlüsselereignis und nicht, was du tust. Und dann kommt es alleine auf das an, was ich tue und was ich für dich getan habe. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, was du lebst und was du tust. Und damit wird jetzt eine Konsequenz gezeigt. Keine Mischkalkulation. Jesus sagt nicht, ja, da musst du euch dann anstrengen und das ist gut, sondern er sagt, entweder oder. Entweder kommt es auf mich an für dich oder du stehst mit deinen kurzen Hosen allein da. Und dann spricht er von der Antwort. Und er sagt, darauf kannst du nur reagieren. Du kannst nur antworten. Das, was Gott für dich getan hat. Und dann spricht Jesus als erstes, die eine Antwort heißt Glauben. Alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ja? Oder dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Oder wer glaubt. Ja? Merkt ihr, dreimal kommt dieses Glauben. Was heißt Glauben? Glauben heißt doch nicht weniger als, ich liefere mein Leben in die Herrschaft von diesem Jesus aus. Ich vertraue mein Leben ihm an. Und ich sage, ich beanspruche das, was du getan hast, dass das für mich Gültigkeit hat. Und dieses Glauben heißt, Jesus, ich gebe mich letztlich in deine Hand. Und dieses Glauben, das zeigt sich im Bekenntnis. Jesus, du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Und da gibt es für manchen ein Start, den er ganz konkret festmachen kann. Weil er sagt, ja, da habe ich das für mich festgemacht. Und vielleicht ist das für dich heute der Punkt, weil ich sage, ich habe es für mich nie festgemacht. Aber ich möchte gerne diesen Pflock einschlagen. Ich weiß nicht, ob ich so richtig dazugehöre. Aber ich möchte einfach das festmachen. Heute nach dem Gottesdienst sind Mitarbeiter hier, die mit dir beten, die dir zusprechen, ja, dass du zu ihm gehörst. Und wieder andere sagen, ich bin da hineingewachsen und ich bin derjenige, der das einfach für sich fest weiß. Ich gehöre dazu, ich glaube, ich vertraue ihm, ich habe ihm mein Leben anvertraut. Und ich weiß, dass ich durch Jesus mit Gott versöhnt bin für Zeit und Ewigkeit. Und Jesus sagt, und dann, die zweite Reaktion heißt, diesen Glauben zu leben. Also nicht so, jetzt starte ich und dann stelle ich diesen Jesus in den Schrank und hebe ihn mir auf für irgendwann später. Sondern Glaube ist Beziehung, das lebt. Und Jesus sprach hier was ganz Spannendes, sagt, wer die Wahrheit tut. Wir sagen, nein, Wahrheit muss man erkennen, muss man verstehen, hat mit dem Kopf zu tun. Jesus sagt, nein, was du als Wahrheit erkennst in dieser Beziehung zu Jesus, das sollst du leben, du sollst mir nachfolgen, so sprechen wir davon. Das soll dich prägen. Wir wollen Leben teilen. Er sagt, du sollst von mir geformt werden. Ich möchte meine Geschichte, habe ich vorhin gesagt, in deine Geschichte hineinschreiben. Ich möchte mein Wesen in dein Wesen hineinprägen. Ich möchte dich mitnehmen auf diesem Weg bis zum Ziel. Und das ist eigentlich alles beide nur Antwort. Antwort, wo ich sagen kann, Jesus, ich vertraue dir und ich möchte mein Leben mit dir leben. Und das ist dieses, wo wir Jesus erleben dürfen. Dass Jesus sagt, ich verbinde dein Leben mit Gott. ich versöhne dich mit Gott. Und ich bin mit dir unterwegs und ich präge dich als einen, der zu mir gehört. Das Nachtgespräch mit der großen Frage, Jesus, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der dein Leben für Gott lebendig macht und Gott in dein Leben hineinbringt. Und die Schlüsselperson dafür bin ich und nicht du. Und du kannst darauf nur antworten. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und im Abendmahl, da bietet sich Jesus an. Und da sagt er, ich habe doch alles getan. Das erinnert uns an sein Sterben am Kreuz. Er sagt, ich habe dir alle Schuld vergeben. Möchtest du das? Ich bin für dich auferstanden. Möchtest du das? Und wir dürfen das dann antwortend annehmen und sagen, Jesus, jawohl, das möchte ich. Und uns damit nochmal so richtig verbinden mit ihm. Und sagen, Jesus, ja, es soll gelten, ich gehöre dir. Und es soll gelten, ich glaube an dich. Und es soll gelten, ich will dir nachfolgen. Und dort, wo immer wieder Schuld ist, danke, dass du die wegnimmst. Und danke, dass du immer wieder an mir festhältst. Das Abendmahl eine besondere Form jetzt, Jesus zu begegnen und darauf zu antworten. Auf diese Einladung, willst du?